Experience Management hat viele Facetten. In vielen Unternehmen existieren CX und EX in völlig getrennten Welten. Während das CX-Management die Kundenerfahrung misst, kümmert sich HR isoliert um die Mitarbeiterbindung. Deshalb geht es heute genau darum: Total Experience und wie wir sie in den Griff bekommen. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner. Schön, dass du zuhörst. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Sprinklr, einer der weltweit führenden Plattformen für ganzheitliches Customer Experience Management. Kundendaten liegen meist in den Fachbereichen und Feedback kommt oft zu spät an die richtige Stelle. Sprinklr löst diese Probleme mit einer Unified Customer Experience Management Plattform, die Marketing, Service und Commerce auf einer gemeinsamen Datenbasis vereint und über weitgehend autonom arbeitende KI-Agenten zugänglich macht. Das begeistert die Anwender und führte zu zahlreichen Auszeichnungen wie den Big Innovation Awards. Mit dem neuen Customer Feedback System nutzt Sprinklr zudem generative KI auch, um Umfragedaten mit echtem Verhalten auf über 30 digitalen Kanälen zu validieren. Du erhältst sofort umsetzbare Insights statt nur nackter Zahlen, steigerst deine Response Rate durch interaktive Conversational Surveys und senkst gleichzeitig den Churn durch proaktive Themenerkennung. Mehr Informationen dazu findest du auf der Website www.sprinklr.com. Ich beobachte in vielen Projekten immer wieder das gleiche Phänomen. Unternehmen investieren Unsummen in die Messung der Kundenzufriedenheit, lassen aber die Employee Experience völlig isoliert in der HR-Abteilung laufen. Dabei ist völlig klar, dass ein frustrierter Mitarbeiter im Service oder Vertrieb kaum für begeisterte Kunden sorgen wird. Und wenn ich einen Touchpoint nur aus Kundenseite analysiere, fällt mir die Frustration vielleicht noch nicht einmal auf. Ganz zu schweigen von den Gründen für diese Frustration. Wir müssen uns fragen, warum all die wertvollen Insights aus Mitarbeiterbefragungen entweder gar nicht erhoben werden oder letztendlich in Datenfriedhöfen landen. Manche glauben, es reicht heute noch aus, alle 2 Jahre ein ganz dickes Brett zu bohren und eine Welterklärungsumfrage unter allen Mitarbeitern zu starten, diese dann minutiös auszuwerten und sich dann zu verabschieden, denn die Führungskräfte werden es schon richten, wo doch alles so auf der Hand liegt. Heute möchte ich verstehen, wie wir mit State-of-the-Art-Technologie die Brücke zwischen CX und EX schlagen könnten und den Impact von CX-Veränderungsprozessen besser messbar machen. Mein heutiger Gast, Pascal Jäger, Head of Sales bei Netigate, kennt beide Welten aus jahrelanger Beratungspraxis. Er gibt uns auch aktuelle Einblicke in die neuesten Studienergebnisse zum Thema Employee Experience und wie Mitarbeiter ihre Rolle in der CX-Transformation erleben. Hallo Pascal, herzlich willkommen bei CX Talks.
Hallo Peter, freut mich.
Ja Pascal, du bist seit vielen Jahren bei Netigate in verschiedenen Rollen in der Kundenberatung. Wie bist du denn persönlich zu den Themen, die für die Netigate steht, also CX und EX, gekommen und welche Rolle hast du heute?
Ja, sehr, sehr, sehr spannender Punkt. Ich komme ja klassisch aus dem Vertrieb. Ich sage immer, ich habe mal vor 15 Jahren im Vertrieb angefangen, können sich vielleicht viele da draußen gar nicht mehr vorstellen. Mit Excel-Tabelle und Telefon noch versucht, Vertrieb zu machen und bin dann über verschiedene Wege zu Netigate gekommen, hatte davor jetzt mal sehr intensiv gesprochen, nicht so die Berührungspunkte zum klassischen Thema Kundenzufriedenheit oder Mitarbeitendenzufriedenheit, obwohl man ja Vertrieb als auch Mitarbeiter das einen immer so ein bisschen beschäftigt und muss sagen, fand es dann auch, sag ich mal, im Recruiting-Prozess super spannend, das Thema Mitarbeitendenbefragungen in den Fokus zu stellen, weil ich kam aus einem Umfeld vorher, wo, sage ich mal, nicht so viel auf die Mitarbeiter gehört worden ist, wo sehr viel vom Management vorgegeben worden ist, wo auch kein Vertrauen gegenüber den Mitarbeitenden dort gewesen ist. Und dann fand ich es sehr spannend, dass es Systeme gibt, die ich vorher gar nicht kannte, mit denen man das so ein bisschen herauskristallisieren kann. Und wie gesagt, Vertrieb, Kundenzufriedenheit, ich glaube, das ist sehr eng verdrahtet.
Ich kannte ja, muss ja zugeben, ich habe euch immer total in die Schublade Mitarbeiterbefragungen gesteckt. weil ich euch als Technologieanbieter schon seit vielen, vielen Jahren auf dem Schirm hatte und habe jetzt in den letzten Jahr auch von euch gelernt, dass es wahrscheinlich doch ein bisschen kurz greift. Wie würdest du Netigate heute als Plattform beschreiben? Wie positioniert ihr euch? Was ist euer Angebot?
Ja, also du hast vollkommen recht, ne? Man muss immer sagen, so vor 2-3 Jahren hatten wir noch einen sehr starken Fokus auf dem Thema Mitarbeitendenbefragungen, wobei wir schon immer auch CX oder Kundenzufriedenheit gemacht haben und das ist eigentlich unser Heritage, wo wir mal vor fast über 20 Jahren gestartet sind. Und heute, wenn man es in einem Wort oder in 2 Worten beschreiben wollen würde, dann reden wir über die Total Experience, obwohl es noch nicht so weit verbreitet ist und man sich sehr viel darunter vorstellen kann. Vielleicht auch geht es einfach darum, das Thema Customer Experience und das Thema Mitarbeiter Experience oder Employee Experience dann auf der anderen Seite zu verbinden. Aber wir haben jetzt über 2 Akquisitionen über die letzten 2-3 Jahre natürlich auch einen sehr starken Customer Experience Fokus und versuchen aber auch unser Heritage nicht zu vergessen.
Ich würde jetzt trotzdem gerne noch mal kurz zurückgehen auf euer Heritage. Weil ich glaube, dass das Thema Mitarbeiterbefragung oder Employee Experience, wie man es nennt, ich bin mir nicht sicher, ob sich's weiterentwickelt hat, weil im Prinzip gab's früher, es war so der Standard, dass du alle 1, 2, manchmal auch alle 3 Jahre eine große Mitarbeiterbefragung gemacht hast, wo sämtliche Mitarbeiter im Unternehmen befragt wurden. Hat sich das weiterentwickelt oder gibt's das in der Form noch?
Es hat sich in Teilen weiterentwickelt und es gibt es aber immer noch genauso in der Form. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, auch wie groß ein Unternehmen ist. Ne? Man muss sich vorstellen, wenn ich jetzt 5.000 bis 10.000 Mitarbeiter habe, jedes Jahr eine Mitarbeiterbefragung, wo ich jedes Jahr dann auch natürlich Maßnahmen umsetzen muss, das schaffe ich gar nicht von meiner Organisation her. Und es hat sich in der Situation, es gab auch so eine kleine Welle. Vor 2-3 Jahren war das Thema Pulsbefragungen sehr präsent im Markt. Ich war nie der größte Fan davon, weil es dann immer, wenn ich monatlich befragt werde als Mitarbeiter, dann habe ich vielleicht auch die Erwartungshaltung, dass sich im nächsten Monat schon was ändert. Und wie will man das als Unternehmen in der Konsequenz ziehen? Und man merkt es auch jetzt in dem Bereich, dass sich das wieder ein bisschen dreht. Also diese jährlichen, 2-jährlichen Mitarbeiterbefragungen kommen wieder verstärkt zurück, damit die Unternehmen auch was umsetzen können.
So was Ähnliches wie Touchpoint-Befragungen, also zum Beispiel zu ganz bestimmten Zeitpunkten einfach Mitarbeiter zu befragen, wie zum Beispiel nach dem Jahresgespräch oder nach der Weihnachtsfeier oder beim Exit-Gespräch.
Genau.
Hat sich das durchgesetzt? Weil technisch möglich ist es ja, aber wird es denn gemacht?
Ja und nein, wir haben verschiedene Unternehmen, die fokussieren sich schon auf diese Employee-Journey, die gibt es ja auch, ja. Ne? Der Mitarbeiter kommt und durchläuft dann
gewisse Onboarding, Apps.
Deswegen, es machen in Teilen Unternehmen, wir haben aber immer noch diese, Flagships, würde ich sie jetzt mal nennen, diese klassischen Mitarbeitendenbefragungen und dann 360-Grad Führungskräfte-Evaluation. Die werden dann teilweise erweitert Richtung Personalentwicklung als Beispiel oder so etwas wie psychische, physische Gefährdungsbeurteilung spielt eine Rolle. Mhm. Und dann natürlich das Thema Pulsbefragungen, wo du dann Situationen auch abbilden kannst. Das ist schon gegeben und das machen auch sehr viele Unternehmen in dem Bereich.
Als ich bei Kanter war, hatten wir tatsächlich 2 getrennte Teams für Employee Experience und Customer Experience, weil in Employee Experience du eine ganze Reihe von Fähigkeiten mitbringen musstest, die du dir ehrlich gesagt schmerzhaft und hart erarbeiten musstest, weil das Aufsetzen von Mitarbeiterbefragungen, vor allem die Dickschiffe, eine ganze Reihe an organisatorischen und prozessualen Problemen mit sich bringt. Mhm. Könntest du die vielleicht mal so beschreiben, damit man für alle zum Mitfühlen?
Ja, kann man versuchen, mal ein bisschen drauf einzugehen. Also erstmal sehr klassisch, wenn wir jetzt mal diese Mitarbeitendenbefragung in den Fokus stellen. Du hast einen viel größeren Fragebogen, wie das bei klassischen, Customer Experience Befragungen der Fall ist, ne, wo wir NPS 2, 3 geschlossene plus eine offene Frage kennen. Da reden wir von 30, 50, teilweise 80 Fragen in einem Fragebogen. Also das Setup muss schon mal ganz anders sein und wie du ihn auch strukturierst dann am Ende. Das ist der eine Punkt. Dann haben wir natürlich, was immer sehr entscheidend ist, auch das Thema interne Kommunikation mit anderen Stakeholdern. Das sind dann nicht die Touchpoint-Owner, das sind dann vielleicht ist der Betriebsrat. Ja, der hat Mitspracherecht in Deutschland, was auch richtig und wichtig ist, ne, dass Datenschutzthemen berücksichtigt werden. Wer arbeitet mit den Daten? Wer sieht was? Diese Hierarchie abzubilden ist auch ganz entscheidend im Mitarbeiterbereich. Und dann haben wir häufig die Situation, wir sind ja, wenn wir im Customer Experience unterwegs sind, sehr digital unterwegs. Im Mitarbeiterbereich ist das natürlich auch mit den direkten E-Mail-Adressen. Aber wir haben in Deutschland eine große Anzahl an Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe, wo die Mitarbeitenden keine direkte E-Mail-Adresse haben. Die sollen natürlich trotzdem digital an der Befragung teilnehmen. Dafür muss es Lösungen geben. Andere Steps, ich will nicht immer sagen, dass es mehr sind, weil du hast auf Customer Experience Seite auch viele Themen, mit denen du dich auseinandersetzen musst, aber sie sind komplett anders. Das hast du ja auch nicht gesagt.
Ja, deshalb hatte ich es ursprünglich auch so getrennt, aber gibt's, wenn du jetzt mal auf die Technologie schaust und das, was ihr, wie ihr euch jetzt da auch weiterentwickelt habt, was sind denn Funktionalitäten, die heute sowohl bei den Mitarbeiterbefragungen wie auch bei den Kundenbefragungen eigentlich unverzichtbar sind? Was müssen solche Plattformen auf jeden Fall in beiden Typen können?
Also ich würde jetzt nicht darauf eingehen, auf die klassischen, ne, dass man Fragebogen erstellen kann, die Fragetypen. Und es ist sowohl im Customer als auch im Employee Experience Bereich, es geht am Ende um die Auswertbarkeit. Und vielleicht im Mitarbeiterbereich geht es nochmal einen Ticken tiefer, weil wir im Customer Experience Umfeld haben wir häufig Experten in Teilen, die mit den Daten arbeiten. Aha. Im Mitarbeiterbereich sind es die Führungskräfte, die vielleicht nicht tagtäglich mit den Daten arbeiten. Und hier müssen wir einfach sicherstellen, dass Systeme genutzt werden, die vielleicht schon Handlungsempfehlungen mitbringen, die das gut aufbereiten, das gut auswerten. Und das sind entscheidende Funktionalitäten, die in beiden Bereichen extrem entscheidend sein können.
Wenn wir uns mal überlegen, als Unternehmen, ich möchte eine Mitarbeiterbefragung aufsetzen und ich führe die dann durch, was sind dann aus deiner Sicht die größten Herausforderungen für die Unternehmen, wenn sie das dann neben dem Aufsetzen der Studie selber und der Berichtslegung und dem Verwertungsprozess, wo denkst du, wo hat man es am allerwenigsten im Griff?
Es gibt da tatsächlich Unternehmen, die machen schon in der Kommunikation nicht alles so reibungslos und es bildet dann immer die Basis auch für den Rest. Aber natürlich geht es dann am Ende, und ich habe schon kurz angesprochen, die Führungskräfte sind mit dem Boot, die Analysen sind da, die Handlungsempfehlungen können vielleicht in den Teilen abgeleitet werden. Und dann kommt immer der Punkt, ich will nicht sagen, dass man die Führungskräfte alleine lässt. Viele Unternehmen machen das sehr gut, sehr begleitend. Aber in gewisser Art und Weise müssen dann die Führungskräfte auch in Teilen den Großteil transportieren und umsetzen. Ja? Und das ist dann etwas, wo es sehr entscheidend wird, weil wenn in der Umsetzung oder wenn die Umsetzung nicht reibungslos funktioniert, der Mitarbeiter hat das Gefühl, es passiert nichts. Dann hat er gleichzeitig vielleicht das Gefühl, ich werde nicht gehört. Dann wird er erstmal dadurch vielleicht nicht mehr so engagiert oder hat einen schlechten Eindruck. Und er sagt, ob ich hier was rückmelde oder nicht, bringt sowieso nichts. Am Ende kann ich es auch gleich lassen. So, sinken Rücklaufquoten, ne? Die Mitarbeiter werden unzufriedener, weil nichts passiert. Das sind die ganz entscheidenden Themen, wo man dann einfach sehr gut aufgestellt sein muss, was auch den Prozess angeht und den nachgelagert.
Ich finde auch, also auch aus der Erfahrung, wir hatten das bei uns auch selbst gemacht im Unternehmen und ich wurde dann oft gerufen zu den Teams, wo es besonders kritisch war, ob ich denen nicht den Workshop mache mit ihren Führungskräften. Weil eigentlich die Führungskraft selbst, deren Aufgabe es gewesen wäre, mit ihren Mitarbeitern über die Ergebnisse zu reden, in einem Dilemma war, weil sie Stein des Anstoßes waren. Also die waren selber eigentlich zum Teil das Problem.
Ja.
Und deshalb brauchten die irgendeinen, der von extern kam oder aus dem Unternehmen in dem Fall von extern kam, um diese Workshops zu moderieren. Mhm. Ich glaube, dass das auch eine große Herausforderung ist, gerade bei den Mitarbeiterbefragungen, warum auch Führungskräfte sich da manchmal etwas unwohl fühlen. Nichtsdestotrotz, auch in der Kundenbefragung, geht's ja auch so, wie gehe ich denn mit einem kritischen Kunden um? Auch da sind ja Führungskräfte gefragt, ihre Leute zu führen und anzuleiten und zu zeigen, wie man das am besten macht, ne?
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Und ich glaube, das ist jetzt auch nichts Neues, ne? Führungskräfte sind ein entscheidender Faktor, ne? Weil sie auch immer natürlich am Ende der Kommunizierer sind, die Person, die das dann vielleicht umsetzt, die mit den Mitarbeitenden in die Rolle geht. Und man muss dann immer schauen, du hast was Gutes angesprochen, was passiert, wenn die Führungskraft dann vielleicht Teil des Problems ist. Ne? Das wird situationsbedingt so sein. Und dann kommen diese situationsbedingten Projekte, wie zum Beispiel, wenn ich das auf obergeordneter Ebene durch die Rückmeldungen erfahre, dann wäre es vielleicht mal der nächste Schritt, ein 360-Grad, also eine Führungskräfte-Evaluation zu realisieren, um einfach zu schauen, wo muss ich meine Führungskräfte weiterentwickeln. Weil ohne die, und dann reden wir nicht nur über Customer Experience oder über Employee Experience, über alle Projekte innerhalb des Unternehmens, die werden weniger erfolgreich sein.
Jetzt haben wir herausgefunden, dass es technisch und inhaltlich eigentlich ganz viele Gemeinsamkeiten gibt zwischen Mitarbeiter- und Employee-Befragungen. Was mir aufgefallen ist, und ich glaube, das hat sich bis zum heutigen Tag nicht wesentlich geändert, dass es vielen Unternehmen schwerfällt, gleichzeitig eine Mitarbeiter- und eine Kundenbefragung durchzuführen, selbst wenn sie es auf derselben Plattform machen könnten.
Ja.
Das heißt, es wäre eigentlich sogar leichter. Und trotzdem führt man das relativ selten zumindest nicht in den gleichen Teams gemeinsam durch für ein Unternehmen. Mhm. Ist das immer noch so und warum ist das so?
Also es ist immer noch so. Also ich habe ja gesagt, wir kümmern uns in erster Linie um die Total Experience und wir haben auch in der Vergangenheit, früher bevor es dieses Thema Total Experience gab, haben wir es Zwillingsstudien genannt. Mhm. Also mal vor 5 Jahren haben wir schon solche Studien umgesetzt. Aber die Herausforderung ist, und das ist dann häufig, was man vielleicht auch aus den eigenen Unternehmen kennt, man hat diese Silos, die eine Rolle spielen, weil das eine Projekt oder das Thema Mitarbeitendenzufriedenheit, das ist der HR, also eine Personalabteilung angehängt. Und die andere Abteilung, die sich um das Thema Kundenzufriedenheit, Customer Experience kümmert, vielleicht Marketing, vielleicht schon ein Customer Experience Manager, die erstmal in einem Organigramm wahrscheinlich relativ weit auseinanderhängen. Ah, und dann kennt man das, die HR-Abteilung kriegt das Ziel, wir müssen eine Mitarbeiterbefragung machen. Dann ist das Ziel Mitarbeiterbefragung. Die Customer Experience Abteilung kriegt das Ziel, wir müssen unsere Customer Experience verbessern. Und warum sollte auch der Gedanke sein, sich erstmal damit auseinanderzusetzen, dass das zusammenhängen kann? Da kommt noch nicht der entscheidende Push dann vielleicht aus der oberen Geschäftsführung, die natürlich dann in der Verantwortung ist, die Teams zusammenzuführen.
Also ich bin da der festen Überzeugung, dass das nicht nur einen theoretischen Zusammenhang gibt, weil ich habe selber bei den wenigen Fällen, wo wir das hatten, konntest du immer nachweisen, auch bei der Root-Cause-Analyse, dass die Mitarbeiter sehr wohl schon Feedback gegeben haben in der Studie, in welche Richtung das gehen könnte. Was man generell aus solchen Studien rauslesen kann, kann man relativ wenig nachvollziehen, weil es auch kaum wissenschaftliche Studien außer der klassischen Service-Value-Chain gibt. Das Gute ist aber, dass ihr regelmäßig eine Studie durchführt und ihr nennt die Voice of the Employee. Und da stellt ihr einige dieser Fragen, das ist dann zwar etwas genereller, aber man kann im Prinzip jetzt, wollen wir das mal versuchen, dass wir irgendwie so den Link herziehen zwischen, wie könnte ich mit solchen Ergebnissen im Prinzip auch arbeiten, wenn ich eine Voice of the Customer Studie mache. Könntest du vielleicht mal kurz skizzieren, was ihr im Rahmen dieser Studie macht und wie groß die angelegt ist?
Also erstmal, wir machen die Studie jedes Jahr. Ja. Mhm. Und im Prinzip haben wir einen Grundstock an Fragen, der immer gleich ist. Das sind diese klassischen Engagement-Fragen. Dazu gehört dann auch etwas wie über Team agierte Zusammenarbeit, ne, wie Teams miteinander zusammenarbeiten. Da gibt es Thema Wertschätzung, Thema Führungskraft spielt da immer gerne eine Rolle. Und dann natürlich aber auch so Themen, Sonderthemen wie KI oder damals auch in der Corona-Situation. Das gibt es wie individuelle Herausforderungen, je nach Situation. Wir befragen immer 3000 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen aus den verschiedensten Branchen und aus den verschiedensten Abteilungen, aus den verschiedensten Hierarchie-Level, sodass wir wirklich hier auch Ableitungen durchführen können. Gibt es Unterschiede, wie die einzelnen Teams etwas sehen und die einzelnen Führungsebenen sehen, die einzelnen Industrien sehen, sodass wir dann auch wirklich diese Information gut verarbeiten.
Mhm. Diese Studie kann man bei euch auch downloaden. Die Links werde ich dann in die Shownotes stecken.
Genau.
Das heißt, also zumindest Teil dieser Studie kann man nachvollziehen. Mhm. Zum Zeitpunkt, wo dann die Sendung ausgestrahlt wird, haben wir es definitiv auch in den Shownotes dann drin.
Auf jeden
Fall. Es gibt im CX-Management ja den Klassiker, dass wir feststellen, wenn wir ernsthaft was verbessern wollen, dann müssen wir das Silo-Denken aus den Köpfen unserer Mitarbeiter bringen. Und ihr habt genau diese Frage sinnigerweise in eurer Untersuchung auch drin. Haben denn Mitarbeiter so ein massives Silo-Denken, beziehungsweise empfinden die das selbst auch als großes Problem?
Ja, also genau, es ist Teil der Studie und es ist auch in der Situation, ne, wichtig im Customer Experience-Bereich, wie du angedeutet hast, dieses Silo-Denken aufzubrechen, weil man als Customer Experience-Entscheider setzt man da nicht um, man ist nicht an der Front. Wir gehen auch ein bisschen gleich darauf ein, weil wir unterscheiden auch in den Abteilungen so ein bisschen Front Desk und Backoffice, ja. Versuchen wir es zu unterscheiden. Und wir sehen interessanterweise, dass vor allem das Frontdesk die übergeordnete Zusammenarbeit als extrem negativ bewertet. Gleichzeitig wie auch zum Beispiel die interne Kommunikation als Beispiel. Mhm. Und das sind natürlich die Indizien, die Personen, die mit dem Kunden interagieren, dazu gehört Marketing, Sales, Operations, alles was dazu gehört, Customer Care, im Verhältnis zu den Abteilungen HR, IT als Beispiel, sind viel negativer eingestellt oder bewerten es viel negativer, was die Zusammenarbeit der einzelnen Teams sind.
Mit den Backoffice-Abteilungen oder auch untereinander?
Die Frage haben wir jetzt so nicht explizit gestellt, mhm. weil wir hatten das mal versucht vor einigen Jahren, aber das war dann zu diffus, was die Antworten angeht, weil nicht jedes Unternehmen agiert dann doch gleich. Deswegen muss man es leider ein bisschen allgemeiner gestalten. Aber in den offenen Rückmeldungen sehen wir dann wirklich explizit teilweise, dass das mit diesen Backoffice-Abteilungen häufig auch zu tun hat.
Und welche Abteilungen, kann man denn so sagen, arbeiten generell eher besser zusammen und welche arbeiten eher schlechter miteinander oder haben wenig Verständnis für das, was die anderen tun?
Ja, also ich glaube, es ist schwer zu generalisieren, ne, weil es immer auf unterschiedliche Situationen runtergebrochen wird. Aber wir sehen schon, dass häufig Marketing und Customer Care, sage ich mal, etwas negativer bewerten, die Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen. Ich glaube, das hat doch häufig was damit zu tun. Die Personen sind natürlich, die brauchen auch die anderen ab. Mal mehr, ne? Also HR-Abteilung, klar, die arbeitet mit allen Abteilungen zusammen, aber die ist weniger angewiesen auf die einzelne Abteilung. Aber Customer Care, wenn irgendwo ein Bug entsteht, dann brauchen die Kollegen aus der IT-Abteilung, um das zu beheben oder wenn was im Produkt schief läuft. Und da sehen wir schon so ein bisschen die größere Herausforderung.
Und wie wird es empfunden, wenn da mal Konflikte auftreten, wie man mit denen umgeht oder ob man die lösen kann oder ob man die einfach stillschweigend einfach immer weiterlaufen lässt?
Ja, das ist auch ein sehr interessanter Punkt. Mich würde so ein bisschen mehr dann die Führungskraft in den Vordergrund stellen, weil das ist das, was wir sehen, so ein bisschen in den Zusammenhängen. Wir haben zum Beispiel so ein bisschen was gegenübergestellt, wo wir sagen, werde ich dann als Mitarbeiter grundsätzlich so respektiert oder fühle ich mich respektiert, beziehungsweise wie sehe ich denn meine Arbeit? Und dann haben wir auch gegenübergestellt, ja, die Frage, wird deine Meinung denn berücksichtigt? Und hier sehen wir wieder das Gleiche, was wir in diesen Backoffice, Frontoffice-Themen sehen. Also Customer Care, Marketing, Sales fühlen sich zwar auch so generell ganz gut aufgestellt, aber erkennen situationsbedingt, dass ihre Meinung nicht berücksichtigt wird und haben das im Verhältnis zu allen anderen Abteilungen eher negativer bewertet. Und das hat dann auch so ein bisschen was mit der Würdigung des Managers zu tun. Das sieht man dann häufig so im Marketing, was dann ein bisschen negativer gestaltet ist. Im IT-Bereich zum Beispiel ist das schon viel höher, was die Würdigung des Managers tut.
Es gibt ja einen Vorwurf, den man vielen Unternehmen, und wir beide haben das auch schon getan, machen kann, ist, dass sie unstrukturiert vorliegende Daten im Unternehmen einfach viel zu wenig nutzen. Und unstrukturiert fallen die eben auch an in den jeweiligen Silos, in den jeweiligen Abteilungen, wo wir jetzt gerade gesagt haben, die haben vielleicht auch ein bisschen Probleme. Jetzt versprechen Technologieanbieter wie ihr, dass es ganz, ganz einfach wäre, diese der Analyse tatsächlich zugänglich zu machen. Ich weiß, es ist sehr viel einfacher als vor vielen Jahren. Mhm. Aber wo sind echte Problempunkte, wo du sagst, da ist es tatsächlich etwas aufwendiger und was sind so die Quickwins, wo es wirklich heute schnell geht, wo man auch in einer existierenden Studie noch weitere Datenquellen aus den einzelnen Bereichen relativ leicht integrieren kann in so einer Plattform und genau, und was ist im Vergleich dazu, was sind Bereiche, wo es immer noch etwas schwieriger ist, weil die Daten vielleicht in der Form gar nicht so richtig vorliegen.
Mhm. Auch, ich glaube, sehr klassisch vom Ansatz her, ne? Das, was man schnell nutzen kann, sind alle Themen aus den, ich nenne sie mal klassischen Survey-Themen, also ne, aus den klassischen NPS-Befragungen. Dazu gehört aber auch die ganze digitale Journey, also Website-Befragungen, auch in Teilen externe Bewertungsplattformen sind viel, viel einfacher, weil sie nicht so lang und aufwendig sind. Und das ist dann der Unterschied, wo es ein bisschen trickier wird, ist dann das Thema Support-Interaktionen. Also diese Telefongespräche, die Chatbot-Interaktionen oder das klassische Ticketsystem, weil es einfach viel komplexer ist. Man hat eine ganze Interaktion eventuell. Man hat vielleicht auch Herausforderungen über die Tonqualität, alles, was dazugehört. Das funktioniert auch schon sehr gut. Wir nutzen die Daten, weil es auch Daten sind, die viele, viele Insights bringen, die aus meiner Sicht, das, was ich jetzt über die letzten Jahre mitgenommen habe, viele Unternehmen noch gar nicht nutzen. Vor allem im Customer Experience.
Was sind die Hürden für die? Weil wenn wir, also ich beobachte das auch, dass es immer mehr Angebote gibt und dass das jetzt nicht, das ist jetzt auch keine Rocket Science mehr, es ist vielleicht Fleiß, komplex und es dauert und kostet vielleicht ein bisschen Geld, mehr Geld als man meint, ja, oder als es dann ursprünglich erklärt wurde, ja, aber es geht. Wenn es technisch geht, warum wird es dann nicht gemacht?
Ich glaube, es ist so eine Komponente aus zwei Sachen. Auf der einen Seite haben wir hier auch vielleicht ein Technologie-Silo in erster Linie. Ich habe eine Software, die ich nutze. Ich habe sie für den Zweck im ersten Step eingekauft. Mhm. Aus Customer Experience-Sicht ist das häufig Survey-Situationen. Und jetzt soll diese Technologie auch Chat-Interaktionen inkludieren, die eine ganz andere Herangehensweise haben. Das ist einfach für nicht so einfach für jeden. Und dann denkt man gar nicht vielleicht darüber nach. Also, weil man auch in seinem Kopf in einem Silo arbeitet. Ich habe die letzten 5 bis 10 Jahre sehr stark mich auf Survey fokussiert. Ich brauche neue Erkenntnisse. Okay, dann versuche ich das zu verbessern, was ich kenne, anstatt vielleicht etwas ganz Neues mit reinzunehmen, wo ich vielleicht noch nie drüber nachgedacht habe. Und ich glaube, diese beiden Komponenten, vielleicht teilweise auch im Zusammenspiel, sorgen dafür, dass auch noch nicht so frequentiert genug.
Jetzt kommt natürlich noch der Punkt dazu, ich könnte ja auch einfach nur die Mitarbeiter mal fragen, die verdichten mir es dann schon. Auch die können das mehr, selbst wenn ich kann es jetzt strukturiert oder unstrukturiert machen, aber die wissen ja häufig, wo es brennt. In euren Studien, wie groß ist das Problem, dass Mitarbeiter das Gefühl haben, ich wüsste es zwar, aber kein Schwein hört mir zu?
Sehr hoch. Naja, also das ist das, so ein bisschen die Thematik. Ich würde mich, also wir haben eine Frage, ich weiß jetzt nicht eins zu eins aus dem Kopf, aber bringst du dich aktiv ein? Und da ist eine hohe Zustimmung bei den Mitarbeitern. Aber auf der anderen Seite wirst du gehört, wird das wahrgenommen, was du sagst, ist dann extrem negativ bewertet worden. Und das ist genau das Gap, ne? Ich bin eigentlich als Mitarbeiter, aber ich kann nicht. Und die Gründe sind weitgreifend. Entweder die interne Kommunikation funktioniert nicht. Die andere Abteilung da drüben weiß gar nicht, was ich mache oder hat falsche Informationen oder unvollständige Informationen. Meine Führungskraft hat vielleicht keine Zeit, um mir so aktiv zuzuhören, weil wir wissen es alle, wir haben vielleicht 100 Sachen auf dem Tisch liegen, die alle dringend sind am Ende. Und hier merkt man sehr gut, die Mitarbeiter wollen, aber sie werden nicht so wahrgenommen auf der anderen Seite. Und das kann dann aber viele Themen haben, die man dann einfach analysieren muss.
Das ist natürlich besonders heikel, wenn man sich jetzt vor Augen führt, dass wir ja in allen Unternehmen vor massiven Transformationen in den Prozessen, in den Abläufen jetzt im Prinzip die zu erwarten haben. Und dann ist es natürlich ganz besonders wichtig, dass ich die Mitarbeiter mitnehme, auch und gerade die ich halten möchte, nachdem in vielen Unternehmen ja Transformationen permanent passieren, aber wahrscheinlich in letzter Zeit die Dynamik doch nochmal deutlich zugenommen hat. Wie schauen denn Mitarbeiter in eurer Studie aktuell auf diesen Veränderungen, die um sie herum passieren?
Es kommt drauf an, so ein bisschen von welcher Perspektive man schaut. Wir haben ja auch diese KI-Fragen mit reingenommen, weil sie einfach sehr präsent sind. Da sehen wir, dass vom Grundsatz her die Mitarbeiter offen sind, aber sie manchmal das Gefühl haben, dass sie noch nicht komplett durchsteigen und noch nicht viel dafür getan wird, dass sie durchsteigen können. Weil ich glaube, es ist auf dem Markt so viel passiert in den letzten 12 Monaten, dass vielleicht Führungskräfte gar nicht wissen, wie können wir jetzt das tatsächlich nutzen, sondern man hört überall AI und dann ist immer das Gefühl, okay, wir müssen was damit machen. und dann sagt, mach mal. Sehr plakativ gesprochen. Und die Mitarbeiter da dann so, ja, aber was? Irgendeine Guidance, wollen wir irgendwo hingehen, ne? Und das wird dann so ein bisschen konfus und dann haben sie vielleicht doch nicht alle Informationen, die sie brauchen, was sie dürfen, was sie können. Und das bedingt dann viel Unsicherheit. Auch dieses KI-Thema in Unternehmen angeht, das ist natürlich viel besser geworden, weil es immer mehr Informationen gibt. Aber man muss die Mitarbeiter mitnehmen und Kommunikation ist, ich glaube, überall im privaten Umfeld, im Geschäftsumfeld ein sehr, sehr starker Faktor. Und was natürlich ist Zeit, wo Entwicklungsbedarf ist, aber über die letzten Jahre zeigt sich, so Kommunikation ist immer das, was am negativsten bewertet worden ist und das jetzt schon über die letzten 5 Jahre.
Also Information über das, was kommt und was das für mich bedeutet.
Genau.
Gibt's da Unterschiede zwischen, also in Service, Vertrieb, Marketing und vielleicht noch irgendwie Operations, gibt's da große Unterschiede oder sind da alle gleichermaßen verunsichert?
Also ich würde sagen, es gibt keine massiven Unterschiede. Das ist schon häufig ein generelles Problem. Man sieht es immer, ich glaube, jemand wie Personal, die sind immer ein bisschen positiver eingestellt. Ich glaube, das gehört aber auch so ein bisschen zur Natur und es ist auch gut so, ne, dass sie das mitbringen. Und der Rest ist aber sehr ähnlich unterwegs bei solchen.
Ein weiteres wichtiges Thema, was natürlich auch Verunsicherung auslöst, vor allem dann, wenn es nicht da ist, ist die Menge oder das Gefühl der Wertschätzung für die eigene Arbeit. Da heißt es ja oft, dass die Menschen ich kenne das vor allem, also Vertriebler sind da etwas resilienter, aber ich kenne das vor allem aus dem Bereich Customer Service, dass viele das Gefühl haben, gerade unsere Arbeit, die eigentlich so viel Wert stiftet im Zusammenspiel mit Kunden, wird überhaupt nicht wertgeschätzt. Seht ihr das auch in euren Daten?
Ja. Ganz massiv. Also Thema Wertschätzung im Customer Care immer oder Customer Service, je nachdem, wie man es bezeichnet, immer am negativsten. Das ist, so hart es klingt, wir beschäftigen uns ja auch mit dem Thema Support-Interaktionen, immer ein Kostenfaktor. Ne? Schon häufig ausgelagert, externe Callcenter, die mit eingebunden werden. Und das ist leider dann mal so ein bisschen negativ behaftet, dann was das angeht. Ne? Wenn man selber von außen hört, man ist eigentlich nur ein Kostenfaktor und den muss man versuchen zu reduzieren. Ja? Wobei ich der festen Überzeugung bin, solange dieses KI-Thema nicht zu Ende gedacht ist, ne, ist das mit einer der entscheidendsten Faktoren, die Mitarbeiter im Customer Service so gezielt einzusetzen, dass sie den Unterschied machen. Dann am Ende. Und hier muss man ganz großen Mehrwert legen. Und das ist im Mitarbeiterbereich als auch im Customer Experience Bereich extrem entscheidend, weil es beides bedingt.
Gibt es da Unterschiede zwischen Branchen oder Regionen? Ich nehme an, ihr habt das in Dachraum gemacht. Yeah. Ist das in der Schweiz besser als in Deutschland oder ist das überall eigentlich ein vergleichbares Bild?
Es ist überall plus minus ein vergleichbares Bild. Mhm. Ich glaube, es gibt immer Branchen, sowas wie auch Hotellerie, mal als Beispiel. Mhm. Die haben noch mal einen anderen Service, ganz andere Service-Situation. Und dann am Ende, da ist noch ein bisschen mehr Druck drauf. Aber ansonsten ist das branchenübergreifend häufig ähnlich und regional.
Wenn wir jetzt mal zusammenfassen aus der Studie, die Mitarbeiter sehen das auch so, die Silos arbeiten nicht zusammen. Die Daten werden nicht ausreichend genutzt, die Transformation wird nicht so aus deren Wahrnehmung heraus nicht professionell genug gemanagt, sagen wir mal so. Wenn ich jetzt dich mal bitten würde, deine CX-Brille aufzusetzen, wo sollten denn die Unternehmen aus deiner Sicht zuerst bei sich selbst ansetzen und hinschauen, was bei ihnen konkret die größten Bremser bzw. der größte positive Hebel wäre, um jetzt eine nachhaltige und wirklich deutliche Verbesserung der Erfahrung, die Kunden mit dem Unternehmen machen können, zu erreichen?
Das ist ein sehr guter Punkt. Also wenn ich immer versuche, in meinen Gesprächen mit den Customer Experience Entscheidern zu sprechen, dann lege ich immer ein großes Augenmerk auf das Thema Auswertung und wie bekommen die Stakeholder, also die Touchpoint-Owner, die Daten zur Verfügung. Ja. Und dann merkt man häufig, und man kennt es vielleicht selber, man hat sich so viel Mühe gegeben für so ein Dashboard, aber keiner nutzt. Also entsteht so ein Datenfriedhof am Ende. Und weil man aber vielleicht, und das ist ja auch so ein bisschen die Vertriebssituation, dass wir immer versuchen, die Sprache des Kunden zu sprechen. Und jetzt reden wir nicht als Customer Experience die Kunden des Unternehmens, sondern meine Kunden. Und meine Kunden am Ende ist nicht nur die Geschäftsführung, sondern meine Kunden sind auch vielleicht die Touchpoint-Owner. Weil wenn ich die mit dem Boot habe, ja, dann strahlt das Ganze nach außen und ich muss dafür sorgen, dass ich deren Sprache spreche.
Und dass ich deren, im Prinzip deren Probleme adressiere in dem Dashboard.
Genau.
Auf der einen Seite kann ja jetzt die neue Technologie und auch so das Dashboard geht ja unfassbar viel schneller als noch vor 10 Jahren. Technologisch kann man da ja doch eine ganze Reihe mehr machen. Gibt es noch so Aspekte, wo du sagst, die Technologie zeigt dir sogar heute noch sehr viel schneller auf, wo Sollbruchstellen da sind, auch in einer relativ standardisierten im ersten Implementierung, was vorher gar nicht mitgekommen ist bei solchen Systemen?
Ja, was wir jetzt häufig von unseren Kunden hören, ist, wir nennen es Impact-Analyse auf Basis der unstrukturierten Daten. Mhm. Wir kennen ja alle das Sentiment, also positiv, negativ. Ich sage mal, positiv, negativ ist nice to have, aber nutzt dann immer so ein bisschen aus dem Mitarbeiterbereich der Obstkorb. Alle beschweren sich, dass es zu wenig Orangen gibt. Dann löst man das Ganze. Der Score bleibt aber gleich, weil es war nice to have für alle. Und wir wollen auf den Impact gehen. Bedeutet, wenn du die Herausforderung löst, dann hast du das Potenzial, deinen Score zu steigern. Und damit kann jeder schnell arbeiten. Und das dann gepaart mit den interaktiven Assistenten, wie man es heute gewohnt ist, von ChatGPT, Claude, Copilot, alles, was damit dazugehört, die geben dann noch so ein bisschen die Essenz und vereinfachen das Ganze noch.
So, jetzt hast du deinen Teil geleistet. Die Technologie ist da, das läuft alles. Welche Voraussetzungen müssen denn dann die Unternehmen tatsächlich nochmal jenseits der Technologie schaffen, damit aus dem, was sie wissen oder wissen könnten, tatsächlich auch sich eine Wirkung entfaltet?
Man muss versuchen, und das ist jetzt einfacher gesagt, immer als getan, die Mitarbeiter mitzunehmen. Und das ist dann, wir sprechen ja Human in the Loop, immer nach außen, oder welchen Platz hat vielleicht die Beratung dann auch am Ende jetzt bei solchen Projekten? Und das ist der ganz entscheidende Punkt, die Customer Experience Verantwortlichen mit dazu zu nehmen und nicht technisch, wie nutze ich die Software, sondern wie nutze ich sie prozessual und wie kann ich das so kommunizieren, dass der Mitarbeiter, den ich mit dem Boot haben möchte, also der Touchpoint Owner, das so versteht und so aufsaugt. Und dafür braucht man Kontext, dafür braucht man die Beratung dann am Ende, die das Ganze nochmal untermauert oder ein schönes Bild packt.
Ganz zum Abschluss noch die Frage an dich. Werden wir in Zukunft mehr integrierte Kunden- und Mitarbeiter-Feedback-Systeme sehen in ganz unterschiedlichen Ausprägungen oder bleibt das weiter ein Thema, wo du sagst, naja, das wird wahrscheinlich getrennt weiterlaufen?
Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Arbeit vor uns, so würde ich es positiv beschreiben, weil es ist noch nicht überall angekommen. Man hört sequenziell die Idee, aber wir haben noch einen großen Schritt zu gehen. Ich glaube, auch in einem Jahr wird man das immer noch sehr stark unterscheiden. Aber ich hoffe, dass sich das durchsetzt und die Unternehmen, die das tun, werden den Vorteil haben, weil sie alle mitnehmen dann in das Ganze und wahrscheinlich auch schneller in der Umsetzung sind. Die Unternehmen, die das sehr getrennt voneinander.
Herzlichen Dank, lieber Pascal, für dieses Total Experience Schnellritt durch die Technologie und die Möglichkeiten und auch zu den wichtigsten Ergebnissen eurer Studie. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank, Peter. Vielen Dank.
Das war Pascal Jäger, Head of Sales bei Netigate. Mehr Informationen zu Pascal und zur vorgestellten Studie findest du wie immer in den Shownotes. Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich bin vom 8. bis zum 10. Juni in Amsterdam auf dem großen Forrester CX Summit EMEA. Ich freue mich schon sehr auf die Keynotes von Maxi Schmidt und des gesamten Forrester CX Teams. Und ich freue mich, eine Reihe von CX Talks Gästen zu treffen, die dort vortragen, mitdiskutieren oder sich einfach nur inspirieren lassen. Wenn du auch da bist, schick mir doch eine kurze Nachricht. Und wenn du hin möchtest, ebenfalls. Ich habe nämlich ein paar Discount-Codes für treue CX-Talks-Hörer bekommen. Alle Informationen zu diesem spannenden Event und die Anmeldung findest du auf www.forrester.com/event/cx-emea. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung von CX Talks angekommen. Wenn du wissen willst, wie du die CX-Transformation effektvoll in deinem Unternehmen vorantreiben kannst, dann abonniere diesen Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du uns hörst. So verpasst du keine Folge, in der wir zeigen, wie man Silos überwindet und Touchpoints nachhaltig an den Kundenbedürfnissen ausrichtet. In 14 Tagen geht es weiter. Bis dahin, bleib gesund, optimistisch und immer mit dem Kunden im Herzen. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.